Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Nun, wenngleich die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr wahrscheinlich, was die gesamtwirtschaftliche Leistung angeht, mit einem relativ kräftigen Plus raufkommen wird, befindet sie sich im Abschwung. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. So, und jetzt hat, und das ist eigentlich das heutige Thema, über das ich mit dir sprechen wollte, ja, Putin zu einer Eskalation des Ukraine-Konflikts aufgerufen, beziehungsweise die Eskalationsspirale ein Stück weitergedreht, und er hat eine Teilmobilmachung ausgelöst. Man kann das natürlich als ein Zeichen seiner Schwäche ansehen, aber meine erste Frage, wird dies die gesamtwirtschaftlichen Verwerfungen für Deutschland, die ja, das ja auch unter der Druck der sich verschärfenden Fed-Politik steht, noch weiter erhöhen. Als vielleicht nur so als Szenario für einen Hintergrund, bevor wir dann über die Konsequenzen für Russland und die Geopolitik reden werden.
Also wenn ich die Reaktion der Finanzmärkte nehme, der Aktienmärkte, hat das keine zusätzliche Verschlechterungsdynamik ausgelöst. Die Dinge liegen auf dem Tisch. Wir haben einen schwierigen Umbau der energetischen Grundlagen unserer Volkswirtschaft. Wir haben Fragen an das Geschäftsmodell Deutschland, die wir ja auch schon, Bert, verschiedentlich diskutiert haben in den letzten Wochen. Wir wissen, dass die Notenbanken den Zinserhöhungspfad weitergehen werden. Die Fed hat es dieser Tage getan.
Sehr kräftig.
Sehr kräftig. Und das hat einen viel größeren Effekt auch an den Märkten als diese Ankündigung von Putin. Mein Eindruck ist, es ist eher dies, was du andeutest, die Wahrnehmung, es ist Ausdruck seiner Schwäche. Denn ich meine, er kann ja auch nicht mehr verbergen. Also irgendwann wird es ja irgendwie albern. Er erinnert ja einen an diesen Comical Ali, der in Bagdad vor der Kamera stand und sagt, nee, die Amerikaner werden noch weit weg und Hintergrund fuhren amerikanische Panzer. Und ein bisschen scheint es hier auch so zu sein. So bitter das ist, weil es Menschenleben kostet und einfach menschenverachtend ja auch ist, die Kriegsverbrechen, die er da zu verantworten hat. Aber der ganze Plan ist nicht aufgegangen. Es ist erkennbar, dass die russische Armee, so wie sie strukturiert ist, auch der Umbau der russischen Armee in den letzten Jahren im Grunde eine Söldnertruppe, die ohne Motivation, mit schlechter technischer Ausbildung, vor allen Dingen schlechter taktischer wie strategischer Führung, keine großen Perspektiven hat. Und bis dir die 300.000, das sagen ja auch viele, mobilisiert, sind wahrscheinlich die Ukrainer schon weiter unten. Die Frage ist, ob dieser Versuch, Donbass-Regionen, diese Oblast, wie die Regionen dort heißen, durch Referendum zu Russland zu machen, ob daraus was wird, wie viel da noch von übrig bleibt, wird man sehen. Aber mein Eindruck ist nicht, dass das für sich genommen die wirtschaftliche Situation Deutschlands verändert. Du hast es erwähnt, wir erwarten für nächstes Jahr eine Rezession. Wenn man sich den Kanon der vorliegenden Prognosen anschaut, geht das von minus 0,3, die Kollegen vom IFO, minus 1,5, die Kollegen aus Halle. Wenn ich mir das anschaue, mit welchen Inflationsprognosen das verbindet, würde ich sagen, die Prognose aus Halle ist viel plausibler als die aus München. Denn es steckt auch schon eine deutliche Reduktion im zweiten Halbjahr drin. Ich glaube, wir werden das im dritten und vierten Quartal sehen. Wir sehen ja auch Produktionseinbrüche.
Ja, aber das schlägt sich dann im nächsten Jahr nieder. Dieses Jahr werden wir eine sattes Plus vor dem Komma.
Ja, aber was heißt sattes Plus?
Das ist das Echo der Vergangenheit.
Genau, es ist eigentlich nur eine schöne Formulierung, Echo der Vergangenheit. Wir haben 0,8 Überhang gehabt. Das heißt, wir hatten ja am 1. Januar 2022
plus 1% im ersten Quartal und 0,1. Also schrumpfen können wir technisch in diesem Jahr nicht, aber abschmieren.
Abschmieren in der laufenden Rate, wie wir so schön sagen, also im dritten und vierten Quartal. Gut. Das ist das Bild.
Ja, das wäre ja eigentlich eine relativ optimistische Situation, aber je mehr doch Putin mit dem Rücken an der Wand steht, desto größer ist doch das Risiko, dass er vielleicht doch zu taktischen Atomwaffen greift. Also ich schließe das nicht aus, allerdings habe ich hier große Hoffnungen auf Verbündete von Putin, nämlich auf China und auf Indien, dass sie diese Eskalation verhindern werden. Nämlich er selbst ist ja wohl offensichtlich also in einem Tunnel.
Ja, ja.
Hat eigentlich, glaube ich, auch keine realistische Wahrnehmung mehr, was um ihn herum passiert. Und deswegen ist eine weitere Eskalation in diese Richtung aus russischer Perspektive beziehungsweise seiner Perspektive nicht auszuschließen. Und deswegen hoffe ich, dass die Verbündeten ihn davon abbringen. Also dieses Risiko sehe ich jedenfalls, dass er weiter eskalieren wird.
Ja, es ist ja auch immer der Hinweis des Bundeskanzlers, warum es überhaupt Sinn macht, mit Putin zu telefonieren. Er hat das mal gesagt, dass man ihm überhaupt jemand mal sagt, wie die Lage ist. Er scheint ja in einem Traumgebilde unterwegs zu sein und überhaupt nicht zu merken, dass alles das, was er vorhatte, innerhalb von 3 Tagen und dann ist er auf dem Maidan unterwegs, dass das alles nicht stimmt und dass das alles nicht trägt. Und wir hatten eben, ich hatte schon angedeutet, ein Bild der russischen Armee, das eigentlich Gott sei Dank erschütternd ist. Ja, diese Pseudo-Verbündeten, ich nenne die mal so, will man eigentlich nicht an seiner Seite haben, wenn man sich in so eine Rolle begeben hat wie Putin. Er ist in der Shanghai-Gruppe schlecht behandelt worden. Xi Jinping muss ihm deutlich gesagt haben, dass das nicht in seinem Interesse ist, das zu eskalieren. Und wenn man sich mal die
in Chinas
Zahlen,
Interesse.
Genau, in Chinas China. Interesse. Ja, ja, genau. Und letztlich würde Xi Jinping sagen, Putin ist auch nicht in deinem Interesse, weil da bist du auch weg. Das ist ja das, wo das als Risiko immer deutlicher wird. Wenn man sich mal die Handelszahlen anschaut, und wir haben das immer mal auch durch andere Fakten schon beleuchtet, da wird es aber besonders deutlich. Im Juni beispielsweise hat China 56% weniger Waren nach Russland geliefert als im Juni 21. Indien 24% weniger, Brasilien 19% weniger. Die einzigen Regionen, die mehr nach Russland liefern, ist die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, also die ehemalige Bereich der Sowjetunion, 13% plus, und der neue Weltdiplomat Erdogan. Ja,
die Türkei.
Kommen 46% Steigerung der Exporte. Aber das kann die Türkei kann nicht kompensieren, was der Westen, Europa minus 46, USA minus knapp 90%, Kanada minus knapp 100%, Japan minus knapp 60, hier im Grunde macht. Das heißt, ganz entscheidend, er kann die technologische Lücke, die nicht mehr möglichen Importe aus dem Westen begründen, nicht schließen.
Er ist isoliert einerseits von den militärischen Gegnern des Westens und andererseits sogar von seinen politischen Freunden im Osten.
Ja.
Das ist das Dilemma, und da sehe ich ein Risiko drin. Putin mag vielleicht einen Tunnelblick haben, aber blöd ist er nicht. Und deswegen sehe ich da ein Risiko einer weiteren militärischen Eskalation.
Naja, man kann das auch noch mal aus einer anderen Sicht begründen. Also ich würde das Risiko auch nicht auf Null setzen, Bert, damit wir da klar sind. Ich würde es allerdings doch begrenzt setzen, weil ich glaube, das kann er auch dann in Russland nicht durchsetzen. Aber man darf eins nicht vergessen. Im Grunde ist das, wie letztens mal irgendwo stand, Putins letzter Winter. Denn er ist ja nicht gestern erst angetreten, Russland irgendwo hinzuführen. Er ist 1999 noch im alten Jahrtausend als Ministerpräsident von der Jelzin-Entourage installiert worden. Und er hat 1999 ein Millennium-Papier vorgelegt. Und in diesem Millennium-Papier hat er eigentlich alles beschrieben, was damals erkennbar war. Kapitalflucht, Deinvestitionen, kein funktionierendes Rechtssystem, hohe technologische Rückstände, geringer Lebensstandard und der Mangel sozusagen an einem wettbewerbsfähigen industriellen Bereich.
Massive Alterung,
das kam ja aus der Sowjetzeit auch durch höhere Kindersterblichkeit und das Alkoholproblem, was in der Sowjetunion gab. Also im Grunde, er hat das damals glasklar aufgeschrieben. Es gab ein Jahr später eine IMF-Tagung in Moskau. Das ist alles ja dokumentiert durch einen Tagungsband, in dem das auch nochmal beschrieben wurde. Also eigentlich war klar, wohin es gehen musste. Das Problem war, dass er auf eine oligarchische Struktur traf. Die hat er zwar versucht, den Kopf kürzer zu machen, wie man an einigen weiß, die dann ins Gefängnis gewandert sind, aber er hat an die Stelle eine andere Oligarchenstruktur, wenn ich das so sagen darf, gesetzt, nämlich seine Kumpels aus dem Geheimdienst.
Gut.
Und die sind an vielen lukrativen Stellen, insbesondere bei Öl- und Gasfirmen, installiert worden. Das ist sein Machtumfeld. Damit war aber gleichzeitig klar, dass er nie das erreichen wird, was in dem Millennium-Papier von ihm selbst aufgeschrieben wurde, ein wettbewerbsfähiger, industriell basierter, innovativer Kern einer Volkswirtschaft, die sich so in die Weltwirtschaft einbindet. Und das muss man sehen.
Richtig. Und es bestätigt sich natürlich die weise Voraussicht von Helmut Schmidt, der mal sagte, Russland ist Obervolter mit Atomraketen. Das ist ein böser Ausspruch, aber er bringt das ja ein bisschen auf den Punkt. Aber genau darin sehe ich ja eben das Risiko, gerade weil er mit seiner Entourage, mit dem Rücken an der Wand steht, ist er für mich unberechenbar. Ist er für mich unberechenbar und daraus resultiert für mich schon eine Bedrohung und eine Eskalation des Konfliktes.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles weitere unter live.handelsblatt.com/cbam.
Ja, da bin ich bei dir. Das sehe ich auch. Ich bin unsicher, wie hoch man dieses Risiko einschätzen muss. Ich glaube, was eben einfach über die Jahre vermutlich irgendwann mal deutlich geworden ist, dass die Strukturbedingungen in Russland aus vielen Gründen so ungünstig sind, dass man wirklich ganz anders hätte steuern müssen. Die Nachwirkungen, die wir jetzt da sehen in den Bedeutung des Ressourcensektors, Bedeutung des militärindustriellen Komplexes, ist ja nicht nur Sowjetunion. Mhm. Wir haben ja auch schon aus dem Zarenreich durch eine späte Abschaffung der Leibeigenschaft ein regionales Ungleichgewicht. Es sind immer noch die gleichen Regionen, wo die Leibeigenschaft lange wirkte, schwach. Wir haben dann den Effekt einer staatlichen Lenkung in der Sowjetzeit gehabt für Investitionen. Monostädte, Humankapital ist dorthin gegangen. Das hat die anderen entleert. Also es ist
ja, aber immerhin hat Stalin das Land industrialisiert. Und was wir jetzt an Industrie in Russland haben, stammt aus Stalin-Zeiten, so alt ist das alles.
Ja, richtig, das ist, stimmt, aber nicht auf einem Investitionspfad.
Nein.
Das waren die Millionen Menschen, die im Gulag gesessen haben und von daher die Straßen gebaut haben, die Infrastrukturprojekte gebaut haben und diese Monostädte mitgebaut haben. Die sind dann nach dem Ableben Stalins, wo er ja noch einen Tag da rumgelegen hat auf dieser Datscha, ist das dann unter Khrushchev zurückgeführt worden und Ende der 50er Jahre gab es dieses Gulag-System nicht mehr. Aber das wird gelegentlich übersehen. Mhm. Die vielen Linken in Westeuropa, die immer ganz begeistert waren von dem Aufbau der Sowjetunion, die haben im Grunde dieses Gulag-System bewundert.
Ja, aber noch einmal zum Punkt. Wir haben formal eine Eskalation des Konfliktes, was unstrittig ist. Wie werden die Auswirkungen einmal auf das weltwirtschaftliche Umfeld im Allgemeinen und die Erholungsperspektiven für Deutschland sein? Ich sage gleich an dieser Stelle, ich bin da skeptischer geworden. Das heißt, diese Rezession, in die Deutschland reinschlittert, da sind wir uns einig, wird möglicherweise nicht nur die erhofften drei Quartale dauern und sie wird, fürchte ich, tiefer sein. Deswegen bin ich auch eher an der Prognose des von dir genannten Instituts, dass der Abschwung im nächsten Jahr mehr als 0,2, 0,3% betragen wird.
Ja, es ist ja einfach so, dass der Umbau der energetischen Grundlagen nicht von heute auf morgen gemacht ist. Es war, und zwar unter anderen Bedingungen als vor früheren Zeiten. Es war letzt von einem Wirtschaftshistoriker, ich glaube, Herrn Kleinschmidt, Artikel zu finden, wie die deutsche Industrie sich im Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg wegen vieler Embargo-Situationen umgebaut hat, viele Innovationen möglich wurden. Das ist alles richtig, ist aber keine Blaupause für heute, denn heute gibt es Standortalternativen. Mhm. Damals konnte ja die deutsche Wirtschaft nicht in die USA gehen, das war Krieg und es war in der Beginn nach dem Versailler Frieden ja auch keine Möglichkeit, sich international aufzustellen. Also insofern kommt das hinzu und das ist in der Tat etwas, wo ich auch große Sorgen habe. Es deutet sich jetzt langsam an, wenn du die Chemie nimmst, Grundstoffchemie, auch andere energieintensive Branchen, die ja ihre Produktion enorm zurückfahren. Es ist ja nicht so, dass die 30% Energieeinsparung, Gaseinsparung, die genannt werden in der Industrie, dass die aus Substitutionseffekten, also Innovationen resultieren. Das ist vielleicht, wenn man optimistisch ist, die Hälfte. Aber die andere Hälfte ist Produktionsverkürzung. Und das kann man auch sang- und klanglos machen, ohne dass das zunächst mal einer merkt, weil sie ja alle Auslandsstandorte haben. Also wenn ein Unternehmen hier Polymere oder irgendwas verarbeitet, dann kann es das hier runterfahren, weil die Energiekosten nicht mehr tragfähig sind. Ja. Es kann in den USA und China hochfahren. Und das ist in der Tat der Punkt. Ich glaube, wir müssen uns nochmal klar machen, und das haben wir ja schon mal andiskutiert, wir stehen vor der Frage, du hast zugespitzt, Rezession eben, ich sag mal, irgendwie klassischen Sinne, anderthalb, zwei Jahre. Also bis das so durch ist, also ich sag mal so 23, 24. Oder wir reden über eine bis Ende des Jahrzehnts 20, 30 laufenden Phase, die durch Deindustrialisierung geprägt ist und durch einen dann notwendigen kompletten Neuaufbau des Wirtschaftsmodells. Ja, und das ist eine ganz andere Perspektive. Ja. Und dieser Hebel liegt in der Tat an den Energiekosten. Das hat auch kurzfristig mit Putin, wird uns, also nehmen wir mal so, der Krieg wäre zu Ende oder so, wird das ja alles nicht rückwärts abgewickelt.
Das wird nicht rückwärts abgewickelt. Und die Probleme, die wir in China sehen, laufen ja auch weiter. Deswegen, die Wirtschaftsschwäche in China ist für mich ein Argument, dass China derjenige sein wird, der eine Eskalation dieses Konfliktes verhindern wird. Aber das Geschäftsmodell, welches, sagen wir mal, Deutschland lange Zeit erfolgreich erfolgt hatte, lebt ja auch davon, dass letztlich China zum Motor der Weltwirtschaft geworden ist. Ja, die USA also abgelöst hat. Und dieses Geschäftsmodell ist meines Erachtens in dieser Form nicht mehr vorzuschreiben. Nämlich China hat nicht nur derzeitig einen massiven Rückgang des Wirtschaftswachstums, sondern hat auch perspektivisch Standortprobleme. Insofern ist die deutsche Wirtschaft, und damit sind wir beim heiklen Punkt, mit zwei Problemen konfrontiert. Auf der einen Seite, natürlich muss man auf das billige Gas aus Russland verzichten. Das ist ein kurzfristiger Schock. Aber die Dynamik, die die deutsche Wirtschaft aus China herbekommen hat, die schwächelt auch. Und deswegen ist mir ein wenig um das traditionelle deutsche Geschäftsmodell des exportgetriebenen Wachstums bange geworden vor diesem Hintergrund.
Ja. Ja, lass mich noch einen Satz vorher zu China sagen, weil du hast gesagt, sie haben letztlich aus ihrer Schwäche heraus auch ein Interesse daran, die Eskalation des Konflikts zu verhindern. Mhm. Das ist, würde ich genauso sehen. Das ist das eine Argument. China hat immer noch ein zweites Argument. China legt immer großen Wert darauf, dass die Regeln des Völkerrechts eingehalten werden. So ist es selbst in die internationalen Organisationen reingekommen. Und auch allein deshalb kann auf Dauer dieses russische Vorgehen China nicht gefallen. Und das ändert sich jetzt gerade auch in der Vermittlung an Putin offensichtlich, wie in der Shanghai Group zu merken war. Aber zu der Frage, wohin das führt, naja, zunächst stellen wir mal fest, dass der deutsche Export in die USA außerordentlich kräftig ist. Also die Auslandsnachfrage nach deutschen Produkten ist nicht eingebrochen.
Weil der Euro abwertet.
Genau, genau, gut. Erklär einen Moment, aber trotzdem nicht nur das.
Dafür eine satte importierte Inflation haben.
Ja, aber du weißt auch, die deutschen Industrieprodukte sind durchaus nicht so ganz, deren Nachfrage ist nicht so ganz preissensibel. Ja. Wir haben Marktnischen, wir haben Wettbewerbsvorteile, wir haben Hidden Champions, zwei Drittel der weltweiten Hidden Champions, die haben schon auch Preissetzungsspielräume. Mhm. Also die Abwertung hilft, aber sie ist nicht das entscheidende Argument.
Aber sie befördert hier die Inflation, die Abwertung.
Ja, das ist ja, aber nicht was den Export angeht, nur das Geschäftsmodell. Ja. Und da wäre ich, ja, China ist so, aber China wird ja nicht vom Markt verschwinden. Nein. Die Frage ist ja, wenn in China jetzt die Parteigremien getagt haben, Xi Jinping wiedergewählt wird. Ich glaube, man wird diese Null-Covid-Strategie einfach nicht mehr durchhalten können, weil man merkt, was es ja bedeutet, auch für die eigenen Leute und an Unruhen im Land, weil das Versprechen man nicht erfüllen kann, was man damit gibt. Und das alte Versprechen, also ihr kriegt zwar keine Demokratie, aber wir sorgen für Wohlstandsmehrung, muss im Grunde wieder nach vorne rücken. Denn dieses Gesundheitsversprechen kann man nicht mit Null-Covid und Lockdown wirklich konsequent und überzeugend darstellen. Also ich glaube, China wird wieder Potenziale bieten, aber klar ist, die sind in einer erheblichen Strukturkrise. Immobilien, ne? Nimm, was die da so rumbauen, dieser Konzern Evergrande, das ist ja, da sind ja Menschen, haben gezahlt, warten auf ihre Wohnung
und es wird ein bisschen wieder gebaut. Millionenstädte.
Das auch, also das ist unverändert. So, da habe ich aber immer vorgewarnt. Ich habe immer Leuten auch gesagt, also China nicht naiv zu betrachten. Es ist in gewissen Strukturen ein Entwicklungsland. Du hast eine Spannweite von hochentwickelten Küstenstädten und Innerregionen, die einfach auf ganz anderen Entwicklungsniveaus sind, deren Infrastruktur nicht so trägt. Und in den dynamischen Küstenregionen hast du mittlerweile natürlich auch Kostenniveaus, die dazu führen, auch bei den Arbeitskosten, dass viele Richtung Vietnam weitergehen. Also China ist schon an sich in einem Wandel, auch was seine Position angeht. Ich glaube trotzdem, dass der entscheidende Hebel für die Deindustrialisierung in Deutschland die Aussicht auf die Energiekosten ist. Wenn du dir mal die Forward Rates anschaust bei Gas, dann stellst du fest, dass etwa 2028 ein einigermaßen, sagen wir mal, niedriges Niveau erwartbar ist und die Märkte erwarten von etwa 50 Euro pro Einheit. Das ist dann aber immer noch doppelt so hoch, wie es im Januar 22, also dieses Jahres war, vor dem Krieg. Das heißt, wir haben dauerhaft höhere Kosten. Und kann man sagen, mit einer Verdopplung kann man umgehen, aber mit der Ver-X-Fachung nicht. Und da liegt ja auch das politisch zentrale Thema. Ich weiß nicht, was deine Überlegung dazu ist, aber wie kann man im Gasmarkt wirklich den Gaspreis runterkriegen? Das ist, wir können ja den Markt nicht irgendwie umgestalten. Jetzt haben wir, russisches Gas ist schon nicht mehr drin. Das heißt, es ist ja auch sozusagen auch ein Teuerungseffekt, der schon drin steckt. Die Nachfrage durch Einspeicherung läuft jetzt langsam aus, weil in Europa die Speicher etwa bei 80% gefüllt sind. Wir sind bei über 90%. Das wird erstmal Ruhe geben, da wird man wieder entspeichern. Also wir werden möglicherweise auch Phasen haben, wo der Gaspreis wieder ein Stück runtergeht, aber er wird nachhaltig das Problem bleiben, vor allen Dingen auch in der Durchwirkung auf den Strompreis. Und das ist aus meiner Sicht der zentrale Hebel für die Deindustrialisierung.
Ja, aber das wird natürlich bedeuten, dass wir gegenwärtig uns in einer doppelten Zeitenwende befinden. Bislang hatten wir ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell. Das wird nicht mehr so gut funktionieren, möglicherweise auch aus gestiegenen Energiekosten. Aber auch, wir waren everybody darling in der Welt. Und das sind wir nicht. In dem Maße, in dem sich der Konflikt zwischen USA und China nicht sediert, sondern verstärkt, werden wir da auch von negativ betroffen werden. Und nun haben wir das Energieproblem. Das heißt also, die eigentliche Problematik oder die Gefährdung, die ich aus dem gegenwärtigen Konflikt ableite, ist, dass diese, sagen wir mal, negativen Konsequenzen, die sich abzeichnen für das deutsche Geschäftsmodell, durch diesen Krieg eskaliert und beschleunigt werden und damit die Zeit der Anpassung verkürzen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Ja, das ist, ich glaube, das ist der ganz entscheidende, da stimme ich dir zu. Wir haben keine lange Anpassungszeit. Und es ist einfach so, dass ich bei einem Umbau der energetischen Grundlagen von Produktionsweisen, ich auch Zeit benötige. Das ist nicht von heute, das können sich nur ein paar naive Makroökonomen vorstellen, dass man das einfach als Preiseffekt dann sieht und dann ist ja alles dummes Zeug. Also entweder wird stillgelegt oder ich habe die Zeit von 1,5 bis 2 Jahren, um etwas wirklich fundamental anderes zu machen, was es so in der Welt ja auch noch nicht gibt. Ich meine, macht ja klar, in der Glasproduktion, es gibt weltweit keine andere Technologie als mit Prozesswärme, Gas, betriebene Glasschmelzwand. Das kannst du auch für die Kokereien, das kannst du für den Stahlbereich auch beschreiben. Wenn ich das jetzt auf Strombasis mache oder im Bereich der Schwerstoffindustrie, Grundstoffindustrie, im Bereich dann mit Wasserstoff, dann muss das auch gemacht werden. Das ist aber noch nirgends so. Also insofern sind das einfach Anpassungszeiten. Und das ist das, was du so im Grunde andeutest. Und da bin ich völlig bei dir. Sorry für die Zuhörer, wenn wir heute hier keinen Dissens haben, dass diese Zeit nicht da ist. Und deswegen ist die entscheidende Frage, wie kann man das abfedern? Wie kann man über diesen Winter hinweg eine Stabilisierung auch gerade in der Liquiditätsausstattung der Unternehmen organisieren, bis dann all die Versuche im Gasmarkt und im Strommarkt etwas zu verändern auch wirksam sind? Denn der Strommarkt ist wahrscheinlich noch die einfachere Geschichte. Man muss irgendwie Gas rausnehmen oder rechnerisch rausnehmen. Vielleicht muss man das einfach isoliert subventionieren. Aber ansonsten die Merit Order auf alle anderen Energieherstellungen, Stromerzeugungsphasen, Formen überführen. Aber der Gasmarkt selbst ist ja die eigentliche Herausforderung.
Würdest du mir zustimmen, wenn ich folgendes mittelfristiges Szenario entwerfe? Wir werden 2024 hoffentlich also eine Lösung für dieses Problem gefunden haben. aber die Welt, die geopolitisch, die geopolitische Welt wird eine andere sein. Deutschland wird ärmer geworden sein und sich eine Zeit lang auf einen niedrigen Wachstumspfad bewegen müssen.
Ja. Ja, ich meine, der Wachstumspfad war ja vorher schon nicht so exorbitant. Wir waren mit 1,5% Potenzialpfad unterwegs.
Da werden wir perspektivisch an die Decke springen, wenn wir das mal wieder erreichen.
Ja, wir werden eher bei 0,5 bis 0,7 bleiben, wäre meine Einschätzung. Also eine Halbierung etwa des Wachstumspfades. Aber es hängt wirklich sehr davon ab, ob wir die Dinge auch organisiert kriegen. Ich will mal ein Beispiel nennen, wo einfach sichtbar wird, was unser Problem ist. Die Bundesregierung hat gesagt, der Fuel Switch muss schnell möglich sein. Wir machen das auf gesetzlicher Basis auch so, dass das gemacht werden kann. Also nehmen wir Unternehmen, die haben Energieproduktion durch Gas und wollen die wechseln auf Öl, weil wir da andere Preisentwicklung haben. Wäre es eine Entlastung und könnten diese andere Energie auch schnell wieder in Gang setzen, weil sie die entsprechenden Ausrüstungsgegenstände haben. Dann stellst du fest, dass trotz aller Ankündigungen seitens der Bundesregierung, auch des tatsächlich veränderten gesetzlichen Rahmens vor Ort, bei den Bezirksregierungen so getan wird, als hätten wir noch dieselbe Lage wie 2019. Mhm. Und das ist das, was mich langsam wirklich auf die Palme bringt. Es wird in diesem Land vor allen Dingen gegeneinander gearbeitet. Der föderale Zusammenhang funktioniert nicht mehr. Die Ministerpräsidenten geben ein erbärmliches Bild ab. Ich will jetzt gar nicht über die Bundesregierung reden, aber wenn dann noch in den Strukturen des Miteinanders zwischen Bund, Land, Regierungszwischenbehörden und Kommune die Dinge nicht funktionieren, nicht überall ankommt, dass wir in der Zeitenwende sind, dann können wir uns noch ganz schlechtere Phasen vorstellen. Also es muss doch jetzt möglich sein, die Dinge zu tun. Das gilt für den Fuel Switch. Es gilt verdammt nochmal auch für die Atomkraftwerke. Ich meine, das hat sich letztens der Habeck abgewürgt, zu erklären, warum von den 3 nur 2. Das hat ja dann mit Endlagerfragen, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die Endlagerfragen haben wir ganz unabhängig von diesen 3, ob die jetzt noch weiterlaufen oder nicht weiterlaufen. Diese Frage haben wir. Und vernünftigerweise müsste man ja auch die 3 Atomkraftwerke, die 2021 stillgelegt wurden, wieder in Betrieb nehmen, um dann wirklich in der Merit Order des Strommarktes günstigere Stromproduktion drin zu haben und Gas aus einer nur noch sozusagen wirklich wieder zur Spitzennutzung zu haben. Wir kommen auch nicht voran bei der Reintegration von Kohlekraftwerken, gerade mal 2, weil dort überall Sand ins Getriebe gestreut wird. Also ich habe langsam deshalb auch Unruhe und werde auch ungehalten, weil dieses Gerede über Krise und Zeitenwende sich überhaupt nicht spiegelt im Bewusstsein, dass jeder mal aus seinem ideologischen Sandkasten raus muss.
Gut, also war ja ein etwas düsteres Gespräch, aber ich versuche das mal zusammenzufassen und das wird auch keine optimistische Zusammenfassung sein. 2024 werden die gegenwärtigen Turbulenzen überwunden sein. Man wird den Russland-Konflikt ohne den Einsatz von taktischen Atomwaffen beendet haben. Aber die weltwirtschaftliche Welt wird eine andere sein. Wir werden, die Zeiten des goldenen zweiten Jahrzehnts des Jahrhunderts, in dem der Welthandel doppelt so schnell wuchs wie die Weltproduktion, nicht wieder erleben. Und Deutschland wird sich auf einen niedrigen Wachstumspfad einstellen müssen. Und es wird, wenn überhaupt, sehr, sehr lange dauern, die massiven Verluste, die man in den letzten 2 Jahren dann eingefahren haben wird, zu kompensieren. Das ist jedenfalls meine langfristige Perspektive. Und der Ukraine-Konflikt, der Krieg, war letztendlich nur ein Katalysator, ein Beschleuniger von tektonischen Verwerfungen, die sich schon länger abgezeichnet haben.
Ja, auch da stimme ich dir zu. Ich glaube, der Ukraine-Krieg, dieser Konflikt ist mehr Ausdruck einer Verwerfung, die schon strukturell angelegt war in der Welt. Der große Konflikt USA-China, du hattest es angesprochen, ist das eine. Nur wir hätten wir hätten noch 5 Jahre das russische Gas beziehen können, aus guten Gründen, hätten wir eine andere Übergangsphase gehabt. Ja. Und dann würde der Umbau der energetischen Grundlagen in Deutschland weniger sprunghaft und leichter
schmerzfreier erfolgen.
Genau, vor allen Dingen schmerzfreier. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort.
Weniger schmerzfrei ist ein schönes Schlusswort. Und ich bedanke mich für dieses ehrliche, aber leider weniger ersprießliche Gespräch. Vielen herzlichen Dank an dich, Michael, und bis zur nächsten Woche, meine Damen und Herren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wissen, uns ist Ihre Meinung sehr wichtig. Und zwar, weil wir Ihre Zufriedenheit mit dem Handelsblatt erhöhen möchten. Deshalb bitte ich Sie, an einer Umfrage teilzunehmen, die uns hilft, unsere Produkte weiter zu verbessern. Für diese Umfrage können Sie uns erreichen unter handelsblatt.com/zufriedenheit.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.